Wenn du zu wenig Schlaf hast, was sind so die schlimmsten Auswirkungen?
Der Stoffwechsel gerät durcheinander, wir neigen dazu, mehr Fett aufzubauen, die Gewichtszunahme nimmt zu, Muskelaufbau funktioniert nicht so gut, Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, Bluthochdruck, Übergewicht, mentale, emotionale Themen steigen, Angststörungen, Depressionen, schlechter Schlaf verstärkt jede Krankheit gefühlt.
Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe Ganz Ich, deinem Podcast rund um Frauengesundheit. Ihr kennt's mich, auf Augenhöhe, ehrlich, persönlich, informativ und immer mit tollen Expertinnen an meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Mach's dir bequem, los geht's!
Herzlich willkommen, eine neue Podcast-Folge zu einem Thema, das mir unglaublich am Herzen liegt, weil ich jahrelang oder eigentlich immer on and off damit struggle so ein bisschen. Und das Coole ist, unser heutiger Podcast-Gast, den habe ich kennengelernt und er ist mir sofort aufgefallen. Ich liebe positive Menschen und ich liebe Menschen, die offen sind, offen auf andere Leute zugehen. Und ich war ein biogener Blaser tatsächlich und der Patrick ist auf mich zugekommen und hat irgendwas, ich weiß nicht, wie wir ins Reden gekommen sind, glaube ich, über meine Bettwäsche oder irgend sowas.
Ja, genau,
und der Papa war dabei. Und dann haben wir so nett geratscht und dann hat sich herausgestellt, dass du Arzt bist und zwar Assistenzarzt der allgemeinen Medizin, spricht man das
genau,
aus?
Genau, komplett richtig.
Ja, und du warst eben lang bei Biogena und so sind wir immer wieder in Berührung gekommen. Mhm. Mittlerweile bist du auch im Krankenhaus, also du machst jetzt wirklich, du arbeitest da jetzt fest an deinem Ziel.
Genau.
Und ich freue mich mega, dass du da bist und uns zum Thema Schlaf zur Verfügung stehst. Danke für deine Zeit.
Ja, danke, liebe Karin, ich freue mich auch riesig. Ich habe deine Sprachnachricht gekriegt, wo du mich eingeladen hast am Weg ins Krankenhaus und ich war so im Auto und höre so, boah, du ladest mich ein zum Podcast, ich bin voll auszuckt, habe mich voll gefreut, Musik gleich Vollgas auftreten, habe mir gedacht, mega cool. Ich darf über eines meiner Herzensthemen reden, einfach Gesundheit. Und das ist eigentlich auch mein Ziel und das motiviert mich auch als Arzt, Menschen gesund zu erhalten und ihnen was zu helfen, für die Gesundheit zu tun.
Mhm.
Und deshalb bin ich richtig motiviert, heute zum Thema Schlaf zu reden, als einen der wichtigsten Tools für ein gesundes Leben.
Das stimmt. Und du bist ja für mich das Paradebeispiel. Jetzt können wir, du fährst ja da in alles rein, über das, was wir heute reden. Samstag auf Sonntag warst du auf der Kinderstation, hast du berichtet,
genau.
Hast nur 2,5 Stunden geschlafen.
Genau.
Über das werden wir später dann auch nochmal sprechen. Heute auch zwischen Tür und Angel. Du musst dann auch wieder um 13 Uhr, wir zeichnen jetzt montags 10 Uhr auf, ins Krankenhaus weiter. Deshalb ist das einfach geil, weil du bist ja mittendrin in diesem Ganzen.
Ja.
Wir werden dann später nochmal sprechen, mit warum das einfach manchmal messed up ist, wenn du deinen Schlafrhythmus nicht hast.
Mhm.
Ich habe den natürlich komplett. Aber allgemein fangen wir mal an, warum ist Schlaf mehr als Erholung?
Also ich erkläre das gern, Schlaf wie so das Aufladen einer Batterie. In der Früh stehen wir auf und sollten wir optimalerweise eine körperliche, also eine geistige volle Ladung haben. Also wir sollten so 90-100% erholt sein, um mit dieser Power durch den Tag starten zu können, damit wir gut körperlich leisten können, geistig leisten können und einfach unseren Alltag, unseren Job, unseren Verpflichtungen nachzugehen. Und diese Batterie wird im Laufe des Tages leer. Wenn wir uns mehr körperlich belasten, schneller. Wenn wir uns mehr geistig belasten und Stress haben, ebenfalls schneller.
Mhm.
Und der Schlaf ist eigentlich wie so ein Power-Aufladen dieser Batterie. Und damit dieses Aufladen dieser Batterie optimal funktioniert, muss einerseits die Schlafdauer passen und die Schlafqualität. Also das sind die zwei wichtigsten Dinge. Und dass ich sozusagen nächsten Tag wieder mit 90-100% starte. Weil was passiert, wenn ich nächsten Tag mit weniger Ladung starte, mit nur 60? Ich schleppe mich durch den Tag, ich bin müder, ich treffe schlechtere Entscheidungen, meine Reaktionsfähigkeit ist schlechter, ich greife eher zu Süßen, ich mache eher weniger Sport. Also das ist dann so ein Teufelskreislauf.
Jetzt hast du zwei Komponenten angesprochen. Was war das erste, die Qualität und
die Dauer. Genau.
So, das klingt jetzt so salopp, gell? Da denkst du so, es ist eh nicht so schwierig, es ist die Qualität und die Dauer. Oh mein Gott. Also diese zwei wichtigen Komponenten unter einem Hut zu bringen, dass es alles, dass das Radl läuft, das ist die Challenge, finde ich. Muss jetzt vielleicht einen kleinen Schwank erzählen, vor ein paar Jahren, also der Georg war ja Leistungssportler und hat Fußball gespielt und es war immer ganz lustig, weil der Georg extrem bedacht war auf seinen Schlaf.
Mhm.
Und da hat es eine Phase gegeben, da haben wir immer spätestens so um 9:30 sind wir ins Bett gegangen und um 10 Uhr war Schicht im Schacht.
Super.
Da hat es nichts mehr gegeben. So. Und am Anfang habe ich mir voll schwer da, weil wir waren immer so vom Fernseher einschlafen, dann nur dieses Rübergehen und so weiter. Und irgendwann hat er dann gesagt, nein, wir gehen jetzt ins Schlafzimmer. Von mir aus schauen wir dort noch irgendeine Folge, aber um die Zeit schaltet man das Ganze dann auch aus und wir gehen schlafen. Und das war so lustig, weil selbst wenn ich auf Events war, war das immer so, dass ich schon um 9:30 oder um 9 Uhr war schon ein bisschen so unruhig, aber ich muss jetzt bald heim.
Ja.
Und wenn da erst die Vorspeise da war, war ich schon richtig nervös und mir gedacht habe, scheiße. So, long story short, die Leute haben dann immer so ein bisschen gelacht an meine Freunde und so. Was spinnt die jetzt? Geht die schon wieder heim und du bist so eine Oma? Aber natürlich jetzt mit 41, nächstes Jahr werde ich 42, es gibt nichts Besseres als wie diese Schlafroutine, weil wir die natürlich immer haben. Ja. Und wir kommen regelmäßig auf diesen Schlaf, den wir brauchen. Mhm. Was würdest du sagen, wie wichtig ist diese Schlafroutine? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, hast du Tipps, dass man diese erreicht auch? Mhm. Oder wie tut man sie leicht, dass man mal anfängt, eine Schlafroutine zu entwickeln? Vielleicht fangen wir mit der Frage an. Oder weiß ich nicht, was ist wichtiger?
Also ich finde, diese Routine, diese Schlafregelmäßigkeit ist sogar noch wichtiger wie die Dauer. Also das wirklich, dieses immer zur selben Zeit schlafen zu gehen und aufzustehen, ist das Entscheidende. Du musst überlegen, der Mensch ist ja evolutionär über Jahrtausende optimiert worden und so wie wir heutzutage leben, dass wir künstliches Licht haben, dass wir permanent einen vollen Kühlschrank haben, dass wir ständig Wärme haben, immer essen, so ist ja der Mensch nicht gemacht. Der Mensch ist ja eigentlich gemacht, dass er mit dem Tages-Nacht-Rhythmus lebt und dieser moderne Lebensstil verschiebt das halt. Wir arbeiten in der Nacht, wir essen spät und das verschiebt es alles. Aber noch bevor ich das erkläre, würde ich kurz erklären, wie ist überhaupt der Schlaf aufgebaut. Mhm. Ich finde, das ist dann wichtig zu verstehen, damit man ihn optimieren oder verbessern kann. Mhm. Prinzipiell schlafen wir in Zyklen. Mhm. Und so ein Zyklus dauert 90 Minuten.
Und der wiederholt sich dann immer
Der wiederholt wieder. Sich, genau. Okay. Wir schlafen mehrere Zyklen in der Nacht. Meistens so 5 bis 6 wäre das Optimum. Und das Spannende ist, in einem so einen Zyklus, in diesen 90 Minuten, das sind so 100%, durchlaufen wir unterschiedliche Schlafphasen. Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf.
Mhm. REM ist das, wo ich träume, oder?
Genau, REM ist das Träume. REM steht für Rapid Eye Movement. Das heißt, meine Augen bewegen sich ganz, ganz schnell. Das ist vor allem die Phase für die emotionale Regulation und für das Lernen, fürs Gedächtnis und für die emotionale Stabilität. Der Tiefschlaf ist vor allem für die körperliche Regeneration. Also im Tiefschlaf wird vor allem ganz viel Wachstumshormon freigeschüttet. Das ist das, was uns halt körperlich erholt. Und das Spannende ist, dass in den ersten Schlafzyklen, also in der ersten Schicht, der Tiefschlaf überwiegt und in den hinteren Schichten gegen morgens der REM-Schlaf überwiegt. Bedeutet, wenn ich jetzt immer kürzer schlafe, immer nur 6 Stunden, komme ich nie in diesen guten REM-Schlaf rein, weil der vor allem in der Früh da ist. Das heißt, dann leidet eigentlich meine emotionale, meine mentale Kapazität am meisten.
Und ist es so, jetzt witzig, weil du das sagst, ich habe das ja eben beobachtet mit dem Oura Ring so ein bisschen, dass du zuerst einmal schnallst die Arbeit in den Tiefschlaf, das sieht man sehr gut. Und dann in der Früh wacht man ja oft auf, wo man kann sich daran erinnern, was man dran hat. Das ist ja jetzt nicht so, wenn ich um 2 Uhr in der Früh aufwache, bin ich noch nie aufgewacht, weil ich einen Albtraum gehabt habe oder irgendwas, sondern meistens ist es so, dass ich in der Früh aussehe, das viel besser mir erinnern kann. Ja. Und daher kommt das. Jetzt ist aber meine Frage, so, natürlich haben wir jetzt diese Zyklen von diesen 90 Minuten und das kann sich wiederholen. Wenn ich aber jetzt eine Nachteule bin und erst um 12 Uhr Mitternacht schlafen gehe, immer wieder, wie gesund ist das auf Dauer? Die erste Frage. Ja. Und natürlich kommt dann auch das ins Spiel mit Schichtarbeit, so wie du, Eltern. Jetzt natürlich reden wir zwar gescheit und sagen, naja, geht's um 10 Uhr ins Bett, aber dann wird eine Mama, ein Papa oder wer auch immer auf Kinder schaut, sagen, Alter, tausch mal mit mir, das funktioniert schon mal gar nicht. Und du wirst auch sagen, nee, schön war's, wenn ich eine Routine hätte. Ja. Was rätst du solchen Menschen? Wo fängt man da an?
Das ist ja auch das Spannende, dass es unterschiedliche Schlaftypen gibt. Es gibt sozusagen die Eulen und die Lerchen. Die Eulen sind vor allem diese Morgentypen, die vor allem in der Früh Energie haben, die in der Früh produktiv sind, die in der Früh kreativ sind. Und die Eulen sind jene, die in der Nacht kreativ sind.
Was bist du für einer?
Ich bin eher die Eule.
Das
und
heißt,
du? Also eher in der Früh. Ja. Frühaktiv. Nein, ich stehe immer früh auf.
Schmeißen.
Ja, same. Ja, ja. Und das ist auch spannend evolutionär, wenn du denkst, so eine Gruppe an Menschen, die zusammen ist, eigentlich ist ja Schlaf was komplett Gestörtes für die Evolution. Wir sind 8 Stunden nicht, können uns nicht fortpflanzen, können 8 Stunden nichts essen und sind permanent eigentlich einer Gefahr ausgesetzt. Und wenn Schlaf nicht so wichtig wäre, hätte die Evolution schon längst gesagt, hey, warum reduzieren wir das nicht auf 2 Stunden? Das würde auch reichen. Mhm. Und das ist das Spannende, dass eben diese unterschiedlichen Typen gibt, weil eine Gruppe an Menschen, wo es eher Eulen gibt und eher Lerchen, sind die sozusagen permanent wach und sind permanent sozusagen geschützter, als wenn es jetzt nur eine Gruppe gibt, wo es nur Eulen gibt, weil die werden in der Nacht permanent einer Gefahr ausgesetzt.
Das ist eigentlich eine geile, das habe ich überhaupt noch nie gehört, aber es macht voll Sinn. Es ist ja alles, wir sind ja auf der Welt, weil es uns schon seit weiß ich nicht, wie viel es gibt. Und früher macht es Sinn, weil da die einen sind Jahrgang gegangen, und die anderen geschlafen und so weiter.
Das hat total Sinn gemacht, macht auch total Sinn. Und das ist auch so ein bisschen der Jetlag, die Personen bekommen durch diesen modernen Lebensstil, die eher Eulen sind, aber um 8 in der Früh arbeiten müssen. Mhm. Das heißt, für die wäre es eigentlich sinnvoller, einen Job zu wählen oder einer Tätigkeit nachzugehen, wo sie praktisch später beginnen können zu arbeiten oder vielleicht in der Nacht arbeiten. Das heißt, das macht eher...
Nein, red weiter, entschuldige.
Genau, das ist halt schon dieses, gesellschaftlich werde ich auch reingedrückt in diese Rolle. Oder Kinder, ganz viele Kinder sind auch Eulen und müssen dann in der Früh um 6 Uhr aufstehen und sind dann in die ersten 2 Stunden in der Schule komplett erledigt, müde und können nicht Leistungsfähigkeit bringen. Da gibt es spannende Studien.
Warte mal, das heißt, bist du dann eine Lerche oder Eule?
Wir sind Lerchen.
Wir sind Lerchen, ich bin keine Eule.
Du bist...
Ich stehe gern früh auf.
Ja, das ist die Eule.
Ah, eh. Okay, und
die, das ist die Lerche. Entschuldigung.
Ja, eben, jetzt habe ich gerade gedacht.
Habe ich es falsch gesagt?
Nein, ist ja wurscht. Nein, das passt schon. Ich habe jetzt nur, ich wollte jetzt nur noch
die mal Lerche ist morgens, die Eule ist abends.
Genau, genau. Das bin ich.
Die Eulen sind aber morgens sozusagen früh aufstehen müssen, Kinder zum Beispiel, haben halt dann nicht so eine Leistungsfähigkeit. Mhm. Da gibt es schon Versuche, zum Beispiel in Kalifornien, wo man den Schulstart einfach viel später nach hinten legt und man sieht, die Noten werden besser, alles wird besser.
Ja, das ist halt das Problem. Du kannst halt nur noch die einen und nicht nur noch die anderen richten.
Genau.
Und so ist es halt im echten Leben auch also schwierig, wenn ich frisch gebackene Eltern werde. Ja. Oder wie du jetzt, wenn du sagst, okay, du machst jetzt eben Schichtdienst im Krankenhaus. Wie schwierig ist es da, eine Routine zu finden? Oder gibt es da, wie ich zuerst gefragt habe, weil das ist schon wichtig, dass die Leute was mitnehmen. Ja. Und ich weiß, dass da viele Mamas auch zuhören oder eben auch Leute, die eben in der Schichtarbeit sind. Was kann man denen raten? Ist wahrscheinlich ein schwieriger Rat.
Das ist auch meine größte Challenge. Also ich merke es zum Beispiel nicht nur am Tag nach dem Nachtdienst, sondern heute habe ich es auch noch gemerkt. Ich war heute in der Früh komplett geredet, konnte nicht gescheit aus dem Bett, einfach weil diese eine Nachtschicht meinen Rhythmus komplett durcheinander bringt. Und deshalb habe ich auch gemeint, das Allerwichtigste ist, eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel frisch gebackene Eltern bin, dass ich schaue, dass ich trotzdem irgendwie eine Regelmäßigkeit reinbekomme. Und da schaue, dass ich mich da ein bisschen verbessere mit einer Regelmäßigkeit.
Ich glaube, was man noch immer sagen kann, ist, und das hört man immer wieder in Gesprächen raus, ich habe schon mit vielen Müttern und Vätern auch hier sprechen dürfen, ist einfach auch diese Kommunikation untereinander. Mhm. So sagt, hey, heute stehst du, schlafst du mal und jetzt kann ich mal schlafen. Für alleinerziehende Mamas und Papas ist es natürlich super schwierig.
Ja,
das ist einfach die beschissenste Karten, die du ziehen kannst. Und ich ziehe mir den Hut vor jeder alleinerziehenden Person da draußen. Aber allgemein zu sagen, wenn man sagt, man ist in einer funktionierenden Partnerschaft, dass man einfach sagt, hey, heute stehst du auf, ich muss schlafen. Ich glaube, das muss man auch einfordern. Warum ist das? Also ich glaube, was auch immer wieder unterschätzt wird, diese Wichtigkeit und die Auswirkungen, was Schlaf haben kann, wenn du zu wenig Schlaf hast. Mhm. Was sind so die schlimmsten Auswirkungen, wenn man sagt, okay, man hat unregelmäßig oder eigentlich muss man sagen, regelmäßig wenig Schlaf oder zu wenig Schlaf. Was sind so die schlimmsten?
Eigentlich gefühlt alles, körperlich, mental alles. Also unser Stoffwechsel gerät durcheinander, wir neigen dazu, mehr Fett aufzubauen, die Gewichtszunahme nimmt zu, Muskelaufbau funktioniert nicht so gut, Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, Bluthochdruck, Übergewicht, mentale, emotionale Themen steigen, Angststörungen, Depressionen, also schlechter Schlaf verstärkt jede Krankheit gefühlt.
Jetzt ist es so ein bisschen neumodern heutzutage, dass schon so fast ist, ich gehe zum Psychologen, zum Therapeuten, was super wichtig ist, aber es ist neumodern dann zu sagen, wenn du an die falschen Personen, ich sage es jetzt bewusst so, weil das allererste, was du machen kannst als Arzt, und das finde ich für mich der falsche Weg, da spreche ich mich ganz klar dagegen aus, dass man sagt, okay, du kriegst gleich Schlaftabletten.
Ja, das ist der falsche Weg.
Ja, und das machen aber ganz viele, weil ich beobachte es immer wieder, wenn man mit Menschen spricht, die einfach sagen, hey, und ich habe extreme Schlafstörungen gehabt und eben mit dem Einschlafen habe ich Probleme gehabt und ich war dann auch in Therapie, das oder super passt. Aber dann war irgendwann einmal der Weg so, du musst schlafen, sonst funktionierst du nicht, nimm Antidepressiva.
Ja.
Und das ist, und dann war ich immer noch so, nein, das geht jetzt nicht mehr so ganz aus, weil das ist für mich nicht die Lösung. Ja. Wie stehst du dem gegenüber?
Also die Nummer 1 Empfehlung bei Schlafstörungen, wenn die jetzt wirklich meine Lebensqualität und mein ganzes Leben beeinflussen, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Also Tabletten sollten eigentlich immer erst das Letzte sein, wenn eine Tablette ja nicht die Ursache behebt. Das ist ja nur eine Symptombekämpfung. Und eine Tablette betäubt mich einfach nur und erlaubt mir besser oder schneller einzuschlafen. Aber Nummer 1 ist die kognitive Verhaltenstherapie. Kognitiv steht dafür, dass ich alle meine Gedanken zum Thema Schlaf neu lerne, dass ich zum Beispiel nicht mehr Angst habe vom Schlafen, weil viele Menschen mit Schlafstörungen gehen ins Bett und haben schon so einen Druck in sich und denken, scheiße, heute Nacht, wenn ich jetzt wieder nicht schlafe, morgen ist wieder Katastrophe, ich kann morgen nicht leisten. Das ist mal das Nummer 1, dass man seine Gedanken und seine Erwartungshaltung an den Schlaf ändert und diesen Druck auch rausnimmt, weil gerade dieser Druck ist eigentlich das, was uns nicht schlafen lässt. Das Spannende ist ja, wenn man überlegt, Schlafroutine, man sagt dunkel, leise, kein Licht. Warum schlafen Menschen am besten einfach am Fernseher? Da ist laut, da ist Licht und da ist viel Lärm, weil einfach der Druck weg ist. Du hast nicht diesen Druck, ich muss jetzt schlafen, sondern...
Stimmt.
Und das ist ja, wenn man denkt, eigentlich ist es ja absurd, vom Fernseher einzuschlafen, weil das alle Schlafroutinen, die so empfohlen werden, nicht beeinflusst, also nicht beinhaltet. Es ist laut, es ist viel Licht, ich bin auf, also ja. Das heißt, diese kognitive Sache, dass man sein neue Gedanken zum Schlaf lernt, den Druck rausnimmt und die Angst wegnimmt.
Hast du da einen Tipp, wie man das lernen kann? Wo man sagt, okay, vielleicht probiert ihr das einmal aus vom Schlafen gehen, vielleicht fällt es euch dann leichter.
Ich bin halt der Fan zum Beispiel von, wenn man nicht einschlafen kann, von einem Sorgenjournal. Mhm. Dass man sagt, eine Stunde vor dem Schlafen gehen, nehme ich mir bewusst Zeit, wie so ein Heft herzunehmen und alle meine Sorgen und meine Gedanken und Ängste und To-Dos da niederzuschreiben. Weil das Ding ist, oft legen sich da Menschen ins Bett, den ganzen Tag rattert der Kopf, man hat so viel zu tun, aber man hat nie Ruhe, um einmal reflektieren zu können. Und dann lege ich mich ins Bett, es ist dunkel, meine ganzen To-Dos sind erledigt und dann kommen die Gedanken. Mhm. Dann kommt das Gedankenkarussell.
Okay.
Und einmal das.
Ja, okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Ich bin immer so der Mensch, ich versuche immer positiv zu sein. Ja. Also ich würde jetzt vielleicht einigen wir uns drauf, dass wir uns nicht das Sorgenjournal nennen, ja, sondern einfach irgendwie anders, so Wertschätzungs-, Dankbarkeitsjournal.
Das ist, weil ich finde,
Sorge
Tipp,
ja, ist, war das so gewesen, weil ich finde immer, Sorgen ist so, so negativ behaftet. Ja. Und ich bin ja der Mensch, aber das ist, natürlich hat man dann Sorgen und man sollte es auch niederschreiben. Aber was mir zum Beispiel oft hilft, wenn ich dann sage, okay, ich versuche das Ganze dann nochmal ins Positive, ja, umzulenken, weil das ist der zweite Tipp gewesen.
Das wäre der erste, Scheiße, Tipp. Einmal, dann, okay, sagen wir nicht Sorgenjournal, sondern, ja, Gedankenjournal.
Super,
eine Stunde
besser
vorm Schlafen. Man, ja, sollte das nicht direkt vorm Schlafen machen, mhm, weil das ja doch einen aufwühlen kann. Und dann kurz vorm Schlaf würde ich ein Dankbarkeitsjournal führen, mhm, oder ein positives Journal. Kann sein, wo ich immer Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Oder letztens habe ich in einem Podcast eine coole Empfehlung gehört, die heißt ABCDE, also, mhm, das Alphabet. Und ich suche mir für jeden Buchstaben etwas aus, wofür ich dankbar bin.
Cool.
A, mein Urlaub, keine Ahnung, nach irgendwohin mit
Amerika.
Amerika, genau. Ja. B, für meinen Beruf. C, ja, für, ja, Schokolade, Chocolate,
ja.
Genau, so, also ja, das, cool, ist immer wirklich, weil gerade dieses Sorgenfreie mit einem positiven Gefühl ins Bett zu gehen, hat einen riesengroßen Effekt.
Das war mir zwar wichtig, das rauszupointen, weil ich glaube, Sorgen ist immer negativ, ja, behaftet und ich will auf keinen Fall, dass ich jetzt ins Bett gehe, sondern ich da, und ich finde auch, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich darf nicht zu viel reflektieren am Ende des Tages, weil ich bin sehr selbstkritisch.
Mhm.
Wenn ich aber jetzt mich hinsetzen würde, mhm, und alles aufschreiben würde, würde mir das nicht gut tun. Also ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass es alles individuell,
ja,
ist.
Ja, auf jeden Fall.
Beim Georg zum Beispiel war so, der hat immer vor Spielen, wenn er einen Druck verspürt hat, ist er aufgestanden und hat aufgeschrieben.
Mhm.
So Selbstaffirmationen, Dinge, die ihn, mhm, beschäftigen. Am nächsten Tag habe ich mir das oft angeschaut und ich habe nichts lesen können, weil es war einfach nur ganz schön, dass, ja, er los ist und so, dass ich dann leichter, dass man schlaft. Ich glaube, das sind alles Dinge, wo man sagt, da kann man seinen Kopf ein bisschen austricksen.
Ja.
Und was mein Bruder immer gemacht hat früher, weil der da sehr, sehr viele Mitarbeiter hat, eine große Mitarbeiterinnen, hat eine große Firma aufgezogen. Und was der gemacht hat, ist, wenn er was beschäftigt hat, er hat sich neben das Bett einen Block hingelegt und einen Schreiber, dass wenn er aufwacht ist in der
gleich
Nacht,
aufschauen,
ja, und selbst wenn es finster war, weil, ja, du bist es los. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, was ich habe,
mhm,
weil mir in der Nacht so viele Dinge einfallen. Und, mhm, Patrick, mir fallen so viele Scheißdinge ein.
Ja.
Also im Sinne von, morgen muss ich die Überweisung noch machen, habe ich den auf WhatsApp zugeschrieben, den schulde ich auch noch. Weil man denkt, so egal, weil wenn die Person was will, möchte sie eh nochmal,
ja,
aber ich will ja korrekt sein.
Mhm.
Und da hilft mir das, wenn ich da irgendwas nebenbei hinlege und zumindest so, weil ich kann mir 10-mal sagen,
ich vergiss es nicht.
Ich vergiss es, wenn ich aufstehe,
ja,
denke ich mir, scheiße, was war das?
Mhm.
Und ich glaube, das sind so Dinge, was man wirklich jedem mitgeben kann, dass man sagt, okay, passt, notiert euch das und ja.
Dann ist es raus aus dem,
genau,
Kopf, genau. Weil oft tut man die Gedanken noch einmal zerlegen und zerdenken und wenn man es einmal aufschreibt, ist es halt wirklich aus dem Kopf.
Mhm.
Und ich finde, was auch wichtig ist, sich selber so eine freundliche Haltung gegenüber zu haben und nicht nochmal zusätzlich den Stress zu denken, na, jetzt darf ich diese Gedanken nicht haben, jetzt darf ich das nicht haben, sondern nein, akzeptieren, es ist jetzt so, denn je mehr ich gegen was ankämpfe, desto stärker ist es.
Voll.
Wenn ich jetzt sage, denk nicht an einen rosa Elefanten, auf gar keinen Fall, an was denkst
du? Ja, sicher, an rosa,
genau,
Elefanten. Und plus, wenn ich keine Schokolade, dann sage ich die ganze Zeit, ich will keine Schokolade. Natürlich,
genau,
ist es dann,
ja,
irgendwann einmal.
Genau.
Also ich glaube schon, es ist ganz, ganz viel in eurem Kopf drinnen, was ihr zulässt. Und,
mhm,
ich weiß genau, wovon ich rede, weil ich das wirklich long gehabt habe. Aber ich versuche immer, dass wenn ich dann in den Moment komme, dass ich es einfach akzeptiere.
Mhm.
Also ich mir nicht denke, fuck, sondern denke mir dann einfach, ja, dann bin ich halt morgen mal miert.
Ja, genau.
Dann ist es halt so, in meinem Fall. Weil was ist der Worst Case? Dann bin,
ja,
ich halt miert.
Man funktioniert ja trotzdem. Das Problem ist halt, wenn es dann auf Dauer ist. Also,
mhm,
dieses Chronische, das ist das Problem. Eine Nacht schlafen macht einen jetzt nicht krank oder irgendwie. Und das ist halt das, was man in einer so einer Verhaltenstherapie lernt, diesen Druck rauszunehmen und dieses neue Assoziation zu Schlaf zu finden.
Jetzt ist zum Beispiel so das neueste Thema, nicht Schlaftabletten, sondern okay, Melatonin. Es gibt Sprays, es gibt Salben, es gibt pflanzliche so Trachees, es gibt,
mhm,
ich habe alles. Also ich habe, ja, alles probiert und es funktioniert auch alles ganz gut. Nur die Frage ist, ist es auf Dauer, und das war auch eine Frage, die, ich habe da das Handy nämlich erliegen,
mhm,
gestellt wurde von meinen FollowerInnen, Ist Melatonin auf Dauer gescheit oder nicht? Und welche anderen natürlichen Schlafmittel gibt es, wo du sagst, okay, das könntest du empfehlen?
Vielleicht würde ich kurz erklären, was überhaupt Melatonin ist.
Ja, bitte.
Melatonin ist eigentlich das Schlafhormon. Und ich habe ja gesagt, unser Körper hat diesen zirkadianen Rhythmus, also diesen Tag-Wach-Rhythmus. Und Melatonin wird im Körper gebildet, wenn es dunkel ist. Weil wenn es dunkel ist, heißt das für meinen Körper, ich muss schlafen, ich muss zur Ruhe kommen. Wenn es hell ist, wird die Melatoninproduktion unterdrückt. Mhm. Das ist im Gehirn, das ist so ein Teil, der nennt sich Zirbeldrüse. Und praktisch, wenn ich in der Früh Licht habe, wird die Melatoninproduktion runtergefahren und die Cortisol, die Wachhormone, nach oben. Und das ist so ein Rhythmus. Also untertags sollte ich kein Melatonin haben, am Abend soll ich viel Melatonin haben. Die Fähigkeit, Melatonin zu bilden, nimmt den Alter ab, weil diese Zirbeldrüse verkalken kann.
Und dann nimmt man,
ich glaube, also so um 50, 60 wird das schlechter. Okay. Also dann nimmt das ab, wird das verkalkt, diese Zirbeldrüse, und das nicht mehr so gut funktioniert. Deshalb kann es auch im Alter sinnvoller sein, Melatonin zu nehmen. Aber Melatonin, also zu allen Supplements oder zu Wirkstoffen gibt es so rechtliche Aussagen, die man treffen darf. Das nennt sich Health Claim, das wird von der Europäischen Lebensmittelsicherheit bestimmt. Man darf das nur sagen, wenn das bewiesen ist. Und zu Melatonin darf man sagen, es verkürzt die Einschlafzeit und es ist gut bei Jetlag. Das sind die einzigen wissenschaftlichen Fakten, die es zu Melatonin gibt. Also es kann helfen, die Einschlafzeit zu verkürzen, und wenn man so in eine andere Zeitzone fliegt, die Einschlafphase da wieder zu verkürzen. Mhm. Wie viel sind da so die Dosierungen? Da gilt nicht unbedingt mehr ist mehr, sondern eher weniger ist besser. Mhm. Da sollte man starten mit so 0,5 Milligramm bis 1 Milligramm. Das wäre so eine gute Dosis, um zu starten. Ein Spray, eine halbe Stunde vorm Schlafen, kann helfen, die Einschlafphase zu verkürzen. Maximale Dosis, die empfohlen ist, ist 10 Milligramm. Ich würde es jetzt aber auch persönlich nicht auf Dauer empfehlen, weil es ja doch ein Hormon ist und dass er in meinen Körper eingreift. Und den Körper, also ob es jetzt schädlich ist auf Dauer, weiß ich nicht, aber ich würde es nicht empfehlen, dauerhaft zu nehmen.
Bei mir ist zum Beispiel so, wo ich manchmal ein bisschen nachhilfe, wenn ich Events habe, oder wenn zum Beispiel wir den Lauf-Run haben, den Community-Run, der ist relativ spät, du warst schon dabei um 18.30 Uhr, spät für mich, ich mache am Abend normal keinen Sport, weil es mir nicht gut tut. Wenn ich dann heimkomme, dann esse ich noch, weil ich muss noch was essen nach dem Sport, und dann ist oft 21 Uhr und dann bin ich schon aufgewurdelt. Da habe ich no chance, dass ich normal einschlafe.
Dann kannst du super helfen.
Genau. Aber dann versuche ich halt dann auch wieder, dass ich das nicht mache, weil ich eine Phase gehabt, habe ich wirklich fast jeden Tag das genommen.
Ja.
Und jetzt sagt mir aber dann auch der Hausverstand, dass auf Dauer das nicht gut ist. Und es hat dann auch nicht mehr so stark gewirkt.
Ja.
Das heißt, da muss ich dann wieder sagen, hey, stopp. Wieder mit Maß und Ziel.
Ja.
Auch eine Frage, was ganz, ganz oft gestellt wurde, und das ist, warum wachen wir Menschen so oft zwischen 2 und 3 auf?
Das ist oft so, wir haben ja, wie erwähnt, diese Schlafzyklen, diese Schlafphasen. Und in den ersten Schlafzyklen ist vor allem dieser körperliche Tiefschlaf. Und oft ist in den späteren Schlafzyklen dieser regenerative Phase für die mentalen Sachen. Und oft ist, wenn dieser Schlafdruck aufgrund der körperlichen Erschöpfung weg ist, also wenn ich mich körperlich erholt habe, wache ich auf, will mich dann mentale Themen beschäftigen. Also oft sind Menschen, die halt ganz viele in stressigen Situationen sind, in Situationen, wo sie gerade was emotional belastet, wachen dann oft dann auf, weil dann eben sozusagen dieser körperliche Schlafdruck weg ist, aber dann die Gedanken beginnen.
Mhm. Und hat das nichts damit zu tun, ich bin ja da so ein bisschen, es geht der Kuli nicht, anfällig, und ich schaue mir das manchmal an, so diese chinesische
Uhr ja.
Und da ist zwischen 2 und 3
die Leber, glaube ich,
ist da aktiv. Leber oder irgend so Niere oder irgend sowas, oder kommt die Leber später, weiß ich nicht. Aber das trifft bei mir zum Beispiel auch manchmal zu, wahrscheinlich ist das auch wieder individuell, aber das habe ich auch schon gehört, dass zwischen 2 und 3 eben dieses, hat das nicht auch was damit zu tun, dass das Cortisol irgendwie mit dem Adrenalin, dass dann da das Adrenalin kommt und das Cortisol, oder irgendwie so, hast du das schon mal gehört?
Nein, aber ich bin halt auch kein TCM-Arzt, aber das kann schon sein, dass man sich das mal mit von einem TCM-Arzt oder Ärztin mal anschauen lässt und sehen, ob man da Unterstützung bekommen kann. Das Ding ist halt, wenn man in der Nacht nicht durchschlafen kann, und das ist auch oft eine Frage, die mir kommt, dann sollte man eigentlich ab 30 Minuten, wenn ich nicht mehr schlafen kann, das Bett verlassen.
Wirklich?
Ja, weil dann lernst du zu assoziieren, in der Nacht im Bett heißt wach sein.
Aha.
Das heißt, alles über 30 Minuten sollte ich eigentlich den Raum verlassen und irgendeiner monotonen, stupiden Arbeit nachgehen. Also irgendwas, was mich nicht wach macht, zum Beispiel was lesen oder irgendwie Puzzle machen, stricken.
Nicht ans Handy,
das ist einmal ganz klar. Das ist das Schlimmste.
Ja. Na krass, das ist ja schon wieder ein Obertipp. Also auf das wäre jetzt zum Beispiel nicht klar, dass man das macht. Wir haben jetzt über Tiefschlaf, hast du kurz gesprochen, und das war auch mal eine Frage, die ich jetzt gerade im Handy gesehen habe. Tiefschlaf, wie lange, oder ist das auch individuell? Oder gibt es da so eine Überhaupsregelung, wo man sagt, okay, das würdest du empfehlen?
Überhaupt kann man sagen, man sollte 90 Minuten Tiefschlaf bekommen und 90 Minuten REM-Schlaf.
In der ganzen Nacht?
In der ganzen Nacht.
Und ich bin mir geglaubt, ich bin schlecht, sondern dann habe ich bestimmt Tiefschlaf.
Aber das Problem ist, also viele, wie misst man das halt überhaupt? Mhm. Viele haben halt keine Tracker, viele haben kein Aura, kein Whoop. Man kann halt das Wichtigste beim Schlaf ist einmal das Subjektive empfinden, weil diese Tracker sind teilweise auch nicht so genau. Man kann das halt messen, indem ich in der Früh aufwache und schaue, komme ich halbwegs bis zum Mittag ohne einen Kaffee oder bin ich irgendwie leistungsfähig oder habe ich untertags erhöhte Tagesmüdigkeit, komme ich gar nicht ohne Kaffee über den Tag. Also so kann man subjektiv messen oder bestimmen oder halt objektiv über die Tracker.
Du hast jetzt was ganz Wichtiges angesprochen und es ist mir wichtig, dass ich das herauspointe, dieses Subjektive, weil ich finde, leider Gottes verlernen wir das immer mehr,
das stimmt,
weil wir diese ganzen Tracker haben. Und ich würde wirklich an alle jetzt da draußen plädieren, macht euch mit den Dingen nicht narrisch. Weil ich habe Tage, da schlafe ich richtig gut.
Schaust aufs Handy und denkst, da scheiße.
Ja, und da sagt der Aura in der Früh, wenn ich das synchronisiere, Alarm, Alarm. Aber dann wiederum ist es richtig gut, weil jetzt ist mir nicht gut gegangen die letzten Tage, weil ich echt krank war. Und der Aura-Ring hat mir das schon gesagt. Also der hat schon gesagt, okay, Ruhepuls ist erhöht im Schlaf, Temperatur ist leicht erhöht. Tagsüber habe ich Stress gehabt, weil ich einfach auch nicht so Ruhe, Kinder, weil auf meinem Körper versucht, gegen etwas anzukämpfen und die alte Karin hätte drüber bauert. Die alte Karin war sicher nirgendwo hingefahren, hätte sie zwei Tage lang in ein Hotel eingesperrt und hätte einmal nur geschlafen, sondern hätte durchballert. Das heißt, dass man sagt, es ist ein schmaler Grat zwischen ich nehme es zu ernst und verliere dieses Subjektive und höre nur mehr auf das, was man sagt. Und deshalb möchte ich das, ist mir das auch Anliegen, dass ich das auch kurz erwähne nochmal, dass man sagt, okay, passt, horcht es da schon immer noch ein bisschen auf euch.
Da habe ich letztens eine spannende Diskussion gehabt zu diesen Blutzuckermessgeräten, die auch ganz viele haben.
Ja.
Und ich rate eigentlich davon ab, weil die Leute können so schnell in eine Essstörung geraten, wenn sie sehen, sie essen einen Apfel und dann geht der Zucker in die Hose und denken sich, scheiße, jetzt kann ich nie wieder meinen Apfel essen. Oder ich bewerte einfach nur mal jedes Essen nach diesem Gerät. Und ich sage nicht mehr, es tut mir das subjektiv gut, sondern ich schaue nur mehr aufs Gerät und denke mir, scheiße, das hat jetzt meinen Zucker erhöht, das darf ich nicht mehr essen. Oder ich bin dann schon so gestresst, wenn ich nur mehr nach irgendwelchen Daten gehe, aber nicht mehr auf, ich verliere mein eigenes Gespür, also ich verliere auf mich zu hören.
Und das ist das, was du jetzt auch alles so gesprochen hast in Bezug auf Schlaf, und sagt, man geht einmal kurz raus, horcht auf das und geht dann wieder ins Bett zurück nach einer halben. Also ich glaube, dieses Subjektive, dieses Reflektieren über sich und dem Körper, das geht einfach leider Gottes immer mehr verloren.
Ja.
Umso wichtig ist, dass man es macht. Gibt es grundsätzlich einen Unterschied zwischen Frau und Mann, Schlaf?
Ja, auf jeden Fall.
Erzähl.
So einen sehr großen, die Hormone. Also im Prinzip, bis zur Pubertät gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Dann beginnt ja der weibliche Zyklus und der ist halt eine Challenge für die Frau, weil er zu starken Hormonschwankungen führen kann. Also Frauen, die einen irregulären Zyklus haben, haben schon mal ein zweifach höheres Risiko für Schlafstörungen.
Woo, it's me.
Check. Ja. Beim Zyklus, ein Zyklus dauert ja im Schnitt 28 Tage, beginnt mit der ersten Regelblutung, also nicht mit der ersten Regelblutung, mit der Regelblutung. Mhm. Dann kommt eine Phase, die nennt sich die Follikelphase, bis zum Eisprung, das ist der 14. Tag. Und eigentlich die beste Schlafqualität haben Frauen in dieser Follikelphase, also nach der Blutung für die ersten 14 Tage.
Schon eigentlich. Zwei Wochen bitte, wo mein Monat, der Georg lacht immer und schmunzelt so. Aber es ist wirklich so ein bisschen unfair, weil das macht mir ein bisschen Aggro, aber wir kennen es eh nicht aus, wir können es eh nicht ändern. Aber eigentlich, und das war ja damals schon, haben wir ja schon über das Thema gesprochen, mit Sport und, keine Ahnung, du kannst halt richtig voll durchballern, die ersten zwei Wochen. Und dann musst du erst wieder ein bisschen mehr schauen, weil dann ändert sich das ja wieder.
Genau.
Und das mit dem Schlaf ist auch so.
Ja.
Jetzt ist es echt unfair.
Also genau, in den ersten zwei Wochen ist praktisch die beste Schlafqualität. Da ist dieser Tiefschlaf am höchsten, die Schlaflatenz am besten. Schlaflatenz heißt, wenn ich mich ins Bett lege, wie lange die Zeit ist, bis ich Einschlaf brauche. Die sollte unter 20 Minuten sein. Also optimalerweise ist halt so, ich gehe ins Bett und schlafe sofort ein. Und da ist halt diese Schlaflatenz, dass die Frauen am schnellsten einschlafen, auch am höchsten. Die Challenge beginnt dann nach dem Eisprung in der sogenannten Lutealphase und dahin ging es Ende zu. Da steigt die Körperkerntemperatur an bei den Frauen durch Progesteron, was da ziemlich hoch ist, weil das Progesteron ist ein Hormon, was sozusagen mich für die mögliche Schwangerschaft vorbereitet und das erhöht auch die Körperkerntemperatur. Das ist eine mögliche Erklärung, warum man schlechter schläft, weil einfach die Temperatur höher ist, weil man sollte optimalerweise kühl schlafen. Und die größte Challenge ist halt gegen Ende dieser Lutealphase, kurz vor der Monatsblutung, also dieses klassische PMS. Da kommen Beschwerden dazu wie Wassereinlagerungen, Spannungsgefühle, Stimmungsschwankungen. Und da ist der Schlaf am schlechtesten. Die Tiefschlafphase nimmt ab, die Einschlaflatenz nimmt ab. Also es wird alles schlechter sozusagen. Und ich finde, wenn man das schon weiß, kann man sagen, okay, ich komme in diese Phase. Und jetzt ist es umso wichtiger, dass ich auf mich schaue, dass ich vielleicht 20 Minuten früher schlafen gehe, dass ich noch mehr auf meine Schlafroutine achte, dass ich mich in dieser Phase noch mehr unterstütze, dass ich mir jetzt nicht vielleicht das größte Projekt oder die wichtigsten Termine genau in diese, in diese Phase hinlege. Ich meine, es ist eine Challenge, aber ich finde, wenn man es weiß, wenn man sich und seinen Körper und weiß, was da passiert, kann man es halt besser planen.
Absolut. Die Sabine von Fitmacher hat zum Beispiel damals gesagt, auch Magnesium ist gut.
Genau.
Weil ich gesagt habe, voll cool, ich habe mir immer so einmal im Monat dann erlaube mir, dass ich halt alles esse, was ich essen will, Gummibärle und was weiß ich. Und ich glaube auch Ernährung und Essen ist, was Schlaf anbelangt, sehr, sehr wichtig.
Genau.
Was empfiehlst du vom Schlafen gehen? Also auch wenn wir jetzt die Tage haben, jetzt warte mal, jetzt müssen wir noch über die Männer reden, bevor wir zum Essen rübergehen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, statt Gummibärle, Magnesium eher, dass man sagt, okay, das muss nicht sein. Also man, es ist jetzt nicht automatisch gleich Tage, ist gleich wie Essen an Schaß. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, über das haben wir schon mal gesprochen. Aber Patrick, zurück zu Frauen. Also Frauen haben ein bisschen ja, nicht die leichte Karte gezogen versus Männer. Was haben die dann für Challenges, wenn sie schlafen? Gar kein. Sie gehen jeden Tag ins Bett einfach.
Da ist es definitiv leichter. Noch kurz zum Magnesium. Ja. Da gibt es auch Unterschiede, das ist auch noch wichtig zu wissen, da gibt es unterschiedliche Magnesiumformen. Manche gibt's, die können den Schlaf besser unterstützen. Zum Beispiel Magnesium-Bisglycinat. Das empfehle ich immer eine halbe Stunde vorm Schlafen zu gehen, weil es einerseits besser auch die Muskeln entspannt und den Schlaf leichter fördern kann. Und generell gilt halt vorm Schlafen halt nichts essen, optimalerweise 3 Stunden und vor allem nichts Fettes, nichts Schweres. Und keine Tomaten, das habe ich jetzt auch gelernt.
Wirklich?
Weil Tomaten erhöhen bei ganz vielen Menschen so diesen Reflux, dieses Aufstoßen, dieses saure Aufstoßen und können dadurch auch die Schlafqualität beeinflussen.
Interessant, ich habe eine Phase gehabt, da habe ich ganz viel so Tomaten-Mozzarella vom Schlafen gegeben und
habe Eiweiß und
Fett und so. Weiß ich nicht mehr. Aber es ist ein guter Punkt, wenn du sagst, ich glaube auch da wieder ist das
individuell,
alles individuell, ja, aber immer. Trotzdem ist es spannend, wenn man dann sowas hört, weil das sind ja immer so Impulse, die wir setzen, hoffentlich auch mit dem Podcast, wo man sagt, hey, stimmt, mir stoßt immer rauf, aber ich habe eigentlich eh nichts gegessen.
Ja.
Das heißt, jetzt am Wochenende habe ich vom Schlafen gern Schweinsbraten gegessen, darf ich mich nicht wundern, wenn ich schlecht schlafe.
Genau, das stimmt.
Und das ist ja das, warum beim Basenfasten isst man am Abend oft nur klare Suppe.
Ja.
Und ich schwöre euch, ich schlafe wie ein Baby.
Ich war ja auch im Bad Bleiberg,
habe
ja auch diese Maya-Ausbildung gemacht, das eine Woche. Und ich habe gesagt, meine Schlafphasen waren da so super. Ich war durchgehend grün, also beim Bub.
Ja.
Es war echt total spannend.
Voll. Ich glaube, das ist einmal wichtig, dass man einfach sagt, okay, man erfährt das. Und es ist zart als Mann auch, also generell, es ist generell zart, wenn ich das mache. Aber ich glaube, für einen Mann nochmal was anderes, man sagt, man tut wirklich fasten,
ja,
weil wir Frauen, glaube ich, sind da ein bisschen anders. Wir schauen ja generell so auf unsere Ernährung, aber wenn man euch das dann sagt, das können wir voll empfehlen. Das heißt, was haben jetzt die Männer, jetzt haben wir über Magnesium, jetzt möchte ich schon noch wissen, was die für Challenges haben.
Bei den Männern habe ich oft das Gefühl, wird der Schlaf halt nicht so priorisiert, wenn man sich denkt, ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, es geht ums Hustlen, Tun, machen. Und ich finde, das ist halt der falsche Ansatz. Weil gerade, wenn ich gut schlafe, kann ich besser performen, kann mich besser leisten. Und ich finde, das ist auch das Nummer eins, den Schlaf viel mehr zu priorisieren und viel mehr zu sagen, der Schlaf ist eigentlich das Wichtigste. Weil das ist das Fundament. Weil wenn ich gut aufgewacht bin, dann treffe ich bessere Entscheidungen, kann besser leisten, kann bessere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel Jeff Bezos, CEO von Amazon, muss am Tag so viele wichtige Entscheidungen treffen. Und er sagt, das Wichtigste dafür, dass er gute und wirklich gescheite Entscheidungen trifft, ist sein Schlaf. Mhm. Der priorisiert den Schlaf massiv und sagt, ohne 8-9 Stunden trifft er keine guten Entscheidungen.
Das war jetzt nämlich meine Frage, wie viel hast du empfiehlst, so generell zu schlafen? 8 Stunden, sowas?
Ich empfehle eher lieber 7,5 oder 9 Stunden, nicht 8, weil mit 7,5 bin ich eher in diesen vollen Zyklus drinnen.
Mhm.
Wenn man denkt, ein Zyklus dauert 90 Minuten.
Genau. Stimmt.
Und was mein Gamechanger war ein Lichtwecker, weil ich habe dir ja schon gesagt, so dieses evolutionär mit dem Dunkel, der Mensch ist ja nicht gemacht, in einem dunklen Raum zu schlafen und plötzlich reißt ihn ein Schircher weg aus dem Schlaf und man denkt sich, wo bin ich, Hilfe? Sondern der Mensch ist ja gemacht, dass wir mit der Sonne aufstehen. Und wenn ich jetzt so einen Lichtwecker habe und es ist, sagen wir, 6 Uhr und ich muss um 6 Uhr aufstehen, wird dieser Lichtwecker um 5:30 beginnen, langsam Licht zu machen. Und das zeigt meinem Körper, hey, es wird Tag, er bringt die Melatoninproduktion nach unten, die Cortisolproduktion nach oben und ich wache einfach viel natürlicher und physiologischer auf.
Ich bin ja Schlummerer, gell?
Das ist ganz schlecht. Da gibt es eine coole Regel für den Schlaf, die heißt 10-3-2-1-0-Regel.
Okay.
10 Stunden vorher kein Koffein, 3 Stunden nichts Schweres davor essen, 2 Stunden vorher nichts arbeiten oder was einem aufregt, 1 Stunde vorher Licht dämmen und 0-mal snoosen. Weil das Snoosen, der Mensch ist genau dieses Tag-Wach-Rhythmus und durch dieses Snoosen verschiebe ich das unnötig. Da ist besser, ich schlafe 1/2 Stunde länger und stehe sofort
ich
auf.
Ich kann das nicht, Alter. Aber wahrscheinlich muss ich das jetzt anfangen.
Probier es mal.
Jetzt den Lichtwecker bestell heute schon. Da brauchst du nicht, das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Zumal, das haben wir auch wieder beim Thema, Ich habe lange die Apple Watch gehabt, die habe ich dann weggegeben, weil ich den Oura Ring habe und ja. Der ist für Akkurata. Und habe jetzt die Garmin als Wecker, weil ich habe kein Handy im Schlafzimmer.
Ja, also
das
super.
Ist, und das habe ich wirklich seit Jahren.
Super.
Beide nämlich. Wir haben es beide nicht im Schlafzimmer. Und das ist halt ganz cool, weil jetzt die Garmin-Uhr war jetzt immer mein Wecker.
Ja.
Aber wenn jetzt so ein Tageslicht-Dingsbums, aber haust du da auch drauf oder wie ist das?
Das, wie meinst du? Also ja, da, ausschalten?
Ja, oder wie? Kann ich da auch schlummern? Nein, da muss ich dann. Oder wann weiß ich, dass also, ich aufstehen muss? Oder sagt genau. Der um 6 Uhr, steh auf, kleine Maus? Oder was sagt der?
Optimalerweise schon, nein. Also das beginnt dann um 5:30 Licht zu machen. Und optimalerweise stehst du dann durch das Licht auf. Wenn nicht, beginnt der halt um 6 Uhr zu läuten.
Und wie? Mäp, mäp, mäp. So.
Das kannst du einstellen. Bei mir ist es ein Vogelgezwitscher. Aber das ist noch ein...
Schlafe ich 10 Mal weiter.
Aber mein Wecker ist schon 10 Jahre alt und das Vogelgezwitscher ist so schlecht. Das ist nur mehr so ein Rauschen, so ein elektronisches. Genau, das sind kaputte Vögel.
Okay, aber das ist ein super Tipp mit diesem Tageslichtwecker. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, ehrlicherweise. Nur ich habe mir gedacht, das wird bei mir niemals funktionieren, weil ich muss schlummern.
Ja.
Aber wenn du mal jetzt sagst, null times snoosen, dann bin ich da voll dabei. Wie wichtig ist die Schlafposition beim Schlafen?
Also noch kurz zu diesem Licht. Also es gibt so 4 Hebel, wie wir diesen zirkadianen Rhythmus beeinflussen können. Einen ist eben Licht, die andere ist Temperatur. Mhm. Und da ist ein Tipp zum Beispiel vorm Schlafen gehen, denn in der Nacht kühlt der Körper ab. Und deshalb ist es gut, vorm Schlafen gehen, warm zu duschen, weil durch das warme Duschen erweitern sich die Blutgefäße in der Haut und durch diese weiteren Blutgefäße wird mehr Wärme abgegeben. Das heißt, das klingt paradox, aber durchs warme Duschen kühlt der Körper ab.
Okay,
das heißt, besser vorm Schlafen warm duschen und in der Früh eher kalt duschen, weil durch dieses Kaltduschen aktiviere ich ihn.
Und lüften vorm Schlafen geht, das ist bei uns immer gemacht worden am Land, so richtig auf richtig kalt, dass ich schon fast davor bin, aber dann war der Raum so knackig und gut. Und ich bin jetzt wirklich in meinem Alter sehr empfindlich geworden, wenn ich in irgendwelche Hotelzimmer bin oder so, wo es zu warm ist.
Ja.
Und früher war mir das wurscht, ich zuck da aus. Weil das ist, mir ist der Schlaf so wichtig und da muss ich mir das Fenster aufreißen. Also das ist auch wichtig.
Ja, ich finde das auch. Ich war letztens in einem Hotel, wo ich das Fenster nicht öffnen konnte und es war so warm und die Klima nicht funktioniert. Und ich habe so schlecht geschlafen. Also warum schlafen Menschen im Sommer so schlecht, weil es so warm ist?
Mhm.
Das heißt, die Schlaftemperatur ist wichtig. Die sollte möglichst kühl sein, so 18 Grad. Ist halt nicht immer leicht umsetzbar. Aber da kann es halt helfen, vorm Schlafen im Warm zu duschen, weil dann der Körper von innen auskühlt.
Okay.
Wir haben nämlich so 2 Stunden vorm Aufwachen die tiefste Körperkerntemperatur und um 5 am Nachmittag die wärmste Körpertemperatur.
Mhm.
Man sagt ja oft Fieber messen am Nachmittag, weil dann ist die höchste Temperatur.
Aha, schon so meine Gust. Ja. Wieder was gelernt.
Also Licht, Temperatur, Bewegung und Ernährung. Und Bewegung, man sollte halt vorm Schlafen, wie du eh gesagt hast, nicht irgendwie noch Sport machen, weil dann einfach
der oder Körper... Oder halt nicht boxen oder
ja,
so,
nicht
oder?
Boxen, weil der Körper dann wieder denkt, okay, ich muss aktiv sein, produziert Cortisol, Stress und dann schlafe ich halt nicht gut.
Also ich merke das extrem, aber auch da wieder, glaube ich, es ist eine Typsache, es gibt Leute, die können am Abend ein HIIT-Training machen und pennen, wie weiß ich nicht was. Ich kann das nicht. Und ich glaube, aber wenn man das Schlafverhalten hinterfragt, was du am Anfang gesagt hast, sind das vielleicht auch Parameter, wo man sagt, okay, dann muss ich das vielleicht einmal umstellen und muss switchen zu in der Früh, vielleicht hilft mir das am Abend dann besser zu schlafen.
Und das Spannende ist ja nur, weil ich gut schlafe, weil ich einschlafe und durchschlafe, heißt das ja nicht, dass die Schlafqualität super ist. Das heißt, jene Menschen, die vielleicht am Abend das HIIT-Workout haben und super einschlafen, heißt aber nicht, dass die vielleicht super regeneriert aufwachen, weil sie nie so gut in den Tiefschlaf kommen, weil einfach der Puls noch so hoch ist. Die schlafen zwar gut ein, schlafen durch, aber das ist auch nicht nur ein Parameter, ob der Schlaf gut ist. Also die Dauer ist wichtig und die Qualität. Ich muss das Gefühl haben in der Früh, ich bin erholt und ich bin leistungsfähig.
Wir haben zuerst, am Anfang, weil jetzt nämlich gerade wieder die Fragen durchgehe von den Mädels, die wir geschrieben haben, wir haben kurz gesprochen über eben Schlafmittel. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz zurück.
Mhm.
Hast du natürliche Schlafmittel neben Melatonin, was ja ein natürliches Hormon ist, aber trotzdem auf Dauer nicht so, wo du sagst, okay, und du bist ja selber jahrelang warst mit dem so ein bisschen, du hast das Magnesium angesprochen.
Genau.
Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, okay, was kannst du empfehlen?
Man kann mit Tees arbeiten, Lavendel.
Ja, wollte ich gerade sagen, ich wollte da nicht vorgreifen. Ja?
Lavendel, Baldrian, Hopfenmelisse, das sind gute Tees. Einerseits ist ja das Tee machen schon so ein Ritual, man trinkt den Tee langsam durch die Wärme und alles, das ist so was Heimeliges, was uns entspannen lässt. Dann könnte man zum Beispiel arbeiten mit Ashwagandha.
Stimmt,
Ashwagandha, mit denen arbeite ich gern. Das ist ein sogenanntes Adaptogen. Das hilft unserem Körper, besser mit Stress umzugehen oder sozusagen besser auf den Cortisol, den Stresslevel herunterzufahren. Da kann man eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, eine Ashwagandha-Kapsel nehmen zum Beispiel. Da ist wichtig, dass man auf eine gute Qualität achtet, wirklich laborgeprüft, wo man weiß, das passt super. Was kann ich noch empfehlen?
Ja, die sind eh schon mal top.
Sind eh schon super.
Die sind schon da gut, da kann, glaube ich, jeder
zu was viel damit. Ist ja auch nicht gut. Also,
so ist es.
Aber sonst habe ich wieder einen dabei. Stress. Ich merke es halt oft bei Leuten mit Supplements, die mich dann fragen, wann muss ich das nehmen, was muss ich da nehmen? Und da habe ich das Gefühl, die Menschen haben schon so einen Stress, wann sie was nehmen müssen, dass das oft mehr Stress macht, als wenn ich sage dann, entspannt euch mal, besser nehmt es überhaupt wie gar nicht, anstatt jede Minute optimal getaktet, wann ich was nehmen soll.
Jetzt haben wir wieder beim Thema Reflektieren und auf sich hören.
Genau, auf sich hören.
Schlafposition, wie entscheidend ist die?
Da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Wie schlafst du? Ich schlafe am Bauch, aber ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, die beste ist Rücken, aber da mit der optimalen Position kenne ich mich nicht so gut aus.
Was für mich ein Gamechanger war, das kann ich jetzt jedem noch mitgeben, also ich bin keine Ärztin, aber ich bin eine Gescheitmeierin, ist Blackroll. Muss ich jetzt Werbung machen für Blackroll? Die Polster. Ich fahre mit denen auch überall hin, das ist so wie so, weißt du, wo du so drauf und dann geht das so nach. Das fügt sich genau an. Und seit ich den habe, das ist eine Geschmackssache, aber das ist auch noch was mir jedem mitgeben kann. Ich nehme den auf jede Reise mit, egal ob ich eine Nacht in einem Hotel bin oder, keine Ahnung, 4 Wochen in Südafrika. Ja. Der Polster kommt immer mit, egal wohin ich fahre. Den kann man super klein zusammenrollen. Und ich habe jetzt schon mittlerweile 3 verschleißt, weil ich wirklich schaue, dass es da immer, dass es passt. Und das ist was ich jedem mitgeben kann. Der Polster.
Das ist auch ein super Tipp für Menschen, die viel reisen, dass sie sich Dinge mitnehmen, die einen zu Hause erinnern. Sei es irgendein Kissen, sei es irgendeine Schlafmaske oder irgendwas. Weil je mehr, also im Schlaf, vorm Schlafen gehen die Sinne, wenn wir was riechen, was uns an daheim erinnert, wenn wir was sehen, wenn wir was spüren, was uns an daheim erinnert, schlafen wir halt viel besser ein.
Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich es auch gerade gelesen habe. Nicht nur unterwegs. Unterwegs ist das meistens ein bisschen schwierig, aber an Tagen, wo man zum Beispiel schlecht schläft, gell? Und man hat die Möglichkeit, dass man Mittag ein kleines Nickerchen einlegt, oder nein, was sagst du dazu?
Finde ich super.
Ja? Wie lang ist lang? Oder wie lang ist kurz?
Also nicht länger wie 30 Minuten, weil dann kommt man in die Tiefschlafphase. Da gibt es sogar einen noch besseren Tipp, das nennt sich Nappuccino. Eine Kombi aus Nap und Kaffee, in dem ich vor dem Schlafen Kaffee trinke. Der Kaffee dauert dann eine halbe Stunde, bis das Koffein kickt und dann kriege ich einerseits den Boost durch die 20 Minuten Schlaf und dann wirkt auf einmal auch der Kaffee. Das heißt, ich habe da einen doppelten Boost.
Wie viel Kaffee empfiehlst du am Tag?
Ich empfehle, also Kaffee wird ja oft verteufelt, das ist schlecht, ist ungesund, stimmt nicht. Kaffee ist super gesund. 2 bis 3 Tassen am Tag sind optimal. Das Timing ist das Wichtige. Denn was macht Kaffee? Das ist ganz spannend. Ich erkläre das gerne, warum werden wir überhaupt müde? Wie so ein Druckkochtopf. Und die Herdplatte kann man sich vorstellen, wie so das Gehirn das denkt. Und da wird Wasser erhitzt in diesem Druckkochtopf und oben ist so ein Sensor. Und das ist einmal bei grün in der Früh, wenn wir aufstehen, da ist noch kein Druck drin, noch kein Dampf. Und je mehr wir denken, desto mehr Wasser verdampft und desto mehr Druck ist in dem Kopf, doch Druckkochtopf. Und desto mehr das Signal am Sensor oben geht in unserem Gehirn, desto mehr haben wir das Gefühl, wir müssen schlafen. Und was macht Kaffee? Kaffee führt dazu, dass wir einfach diesen Sensor nicht mehr spüren. Wir haben zwar den Druck in uns, den Schlafdruck, aber durch das Koffein, das blockiert die Rezeptoren, erkennen wir nicht mehr diesen Sensor und wir sind aber trotzdem müde. Ein Nap macht halt das, dass es kurz den Drucktopf entlastet. Das heißt, ich drücke da diesen Knopf, der Dampf schießt raus und ich baue ein bisschen was von diesem Schlafdruck auf.
Das heißt aber nicht mehr wie 2 bis 3 Mal ein Nappuccino machen. Also ein Nappuccino idealerweise einmal, zuerst also 20 Minuten. Ja. Allgemein 2 bis 3 Tassen Kaffee. Wir sprechen aber von einem verlängerten, einem Espresso oder von was reden wir da? Ist das wurscht?
Kaffee ist eigentlich nicht das Ding. Was wichtig ist, das Koffein. Ob es jetzt ein Kaffee, ein Matcha, ein grüner Tee.
Das wollte ich jetzt gerade als nächstes fragen. Matcha oder Kaffee, was ist gescheiter?
Beides ist super.
Ja?
Einmal Matcha, einmal Kaffee.
Ich hasse Matcha.
Kaffee hat super viele Bitterstoffe, super viele Antioxidantien. Matcha hat halt super viele positive Inhaltsstoffe. Eines ist mein Lieblingszungenbrecher, Epigalato-Katechingalat.
Was ist das?
Das ist einer dieser Stoffe im Grünte, der extrem ECGC kann man sich auch merken.
Aha.
Aber wichtig ist halt nicht, was man trinkt, sondern das Koffein.
Okay.
Und Koffein hat im Körper so eine Halbwertszeit von 5-6 Stunden. Heißt, wenn ich jetzt da 100% habe, ist nach 5 Stunden nur 50% drin. Deshalb sollte man nach optimalerweise 14 Uhr kein Kaffee mehr oder kein Koffein mehr konsumieren.
Das wollte ich nämlich jetzt auch gerade fragen, ab wann du das empfiehlst. Du nimmst mir das alles vorweg, weil du einfach so geil vorbereitet bist und recherchiert hast.
Na sicher,
wenn du einfach ein gescheiter Arzt bist. Du bist jeden Cent wert. Nein, aber das ist auch was, das ist witzig. Ich kann ja wieder einen Schwank von unserem Leben erzählen.
Ja.
Das sind wir auch extrem. Also wenn wir irgendwo sind, wir trinken wirklich, jetzt haben wir schon ein bisschen extended auf nach 15 Uhr. Ich nicht mehr, der Georg ist manchmal ganz fuchs, der will und hat sich im 4 Jahren einen Kaffee, habe ich. Aber das ist selten. Und wir trinken ja keinen Kaffee, weil bei uns ist das eher so ein Milchgetränk, wenn wir so viel Mühe rein haben. Dann ist das Geld wieder in eine andere Richtung. Aber Fakt ist, ab 14 Uhr empfiehlst du keinen Kaffee mehr.
Wenn man gern Kaffee trinkt, könnte man einen Decaf nehmen. Also es geht eigentlich nur ums Koffein. Kaffee nicht, sondern es geht eigentlich nur ums Koffein.
Okay.
Und das Spannende ist, es gibt auch unterschiedliche Koffein-Metabolisierer. Also manche, die reagieren sehr sensibel auf einen Kaffee, auf ein Koffein, die werden gleich unruhig, nervös. Die brauchen halt viel, viel länger, bis sie das Koffein abbauen. Und manche trinken vorm Schlafen noch einen Kaffee.
Mhm. Krass. Also Patrick, ich glaube, wir haben jetzt im Großen und Ganzen einmal so die Basics abgedeckt, ja, zum Thema Schlaf. Ich habe es richtig informativ gefunden. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass die Schlafhygiene, so, ja, nennt man das, einmal das ein gutes Setup ist. Dass man sagt, man erarbeitet diesen festen Rhythmus.
Mhm,
man
definitiv.
Man adaptiert ein bisschen die Schlafumgebung, das Licht, die Temperatur. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Ich lege immer sehr großen Wert auf eine gescheite Bettwäsche. Du auch.
Das jetzt danke dir auch.
Genau, das war unser Bonding-Moment, die Rollfahrt-Bettwäsche, das, genau, weiß man. Das war wichtig. Und keine Bildschirme auch vom Schlafen gehen, mhm, oder?
Das, genau, das Blaulicht aktiviert uns vor allem.
Genau. Bewegung, aber nicht zu spät am Abend.
Genau.
Ernährung,
drei auch Stunden wichtig, halt vorher nichts, wenn es geht. Das ist meine größte Challenge, weil ich halt oft spät heimkomme und dann genieße ich es einfach am Abend noch was Gescheites zu essen. Aber da merke ich halt selber, ich schlafe halt nicht so gut.
Mhm.
Weil der Schlaf ist zum Regenerieren und nicht zum Verdauen. Und wenn ich halt am Abend spät esse, dann... Das ist ja, das nennt sich dann so zirkadiane Desynchronisation, also wo ich gegen meinen natürlichen Rhythmus lebe. Wenn ich spät am Abend Licht habe, lebe ich gegen meinen Rhythmus. Wenn ich spät am Abend was esse, lebe ich gegen meinen Rhythmus, wenn mein Rhythmus mir sagt, abends ist Ruhe, mhm, und nicht essen und aktiv sein.
Ich glaube, das ist so der Stichpunkt für alles. Man sagt, legt das Handy weg, tut es eher lesen,
ja,
führt ein Journal, wo sie reinschreibt, wir sind die Coolsten und, ja, danke, dass wir so ein schönes, privilegiertes,
genau,
Leben haben. Und ja, dass man einfach vielleicht auch manchmal sagt, okay, gibt es einen Punkt, wo du sagst, da würdest du professionelle Hilfe abschließend als letztes Thema empfehlen, dass man sagt, okay, man holt sich jemanden an die, mhm, Seite?
Definitiv, wenn ich merke, meine Lebensqualität leidet über längere Dauer und es wird schon chronisch und ich komme da selber nicht mehr raus und es wird wirklich schon, es belastet mich schon so, würde ich definitiv Hilfe in Anspruch nehmen und sich dafür auch nicht schämen, dass man sagt, ich gehe jetzt in eine Therapie, ich hole mir da professionelle Hilfe, denn Schlaf ist eines der wichtigsten Säulen für Gesundheit.
Mehr kann ich da gar nicht hinzufügen,
ja,
außer dir zu danken und ich werde mir jetzt sofort diese Uhr abstellen.
Den Wecker,
meine ich, den. Und ja, wir hoffen, dass wir natürlich inspirieren konnten, dass wir die ein oder andere Frage von euch auch beantworten konnten. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben jetzt 50 Minuten gesprochen.
Falls ihr Fragen habt, können Sie sich gerne bei mir melden.
Cool.
Oder so Thema Supplements oder in irgendwelche Richtung auch. Also da sind immer so viele Fragen. Schreibt es mir gerne.
Patrick, Dr. Patrick Banisch.
Banzig.
So heißt, genau, auch Dr. Patrick Banzig. Auch auf LinkedIn zu finden. Und da gibst du immer wieder Tipps so zwischendurch über allgemeine Themen. Finde ich auch immer richtig gut. Ja. Also auch das anschauen, verlinken wir euch in den Shownotes. Und ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und
danke, schaut's auf euch.
Schlaft's gut. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wieder hören. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ich
freue mich auf ein baldiges
Wiedersehen. Danke dir.
Dankeschön.
Das war's für heute bei Ganz Ich, deinem Podcast rund um Frauengesundheit in Zusammenarbeit mit DM Drogeriemarkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns, damit du keine neue Episode verpasst. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns bitte jederzeit gern. Jetzt ganz wichtig zum Mitschreiben, bleib gesund, bleib stark und vor allem ganz du selbst. Bis zum nächsten Mal.